ARD Sounds.
Der hatte so ganz gutes Niveau. Der hätte sicherlich auch Regionalliga vielleicht ein bisschen höher noch spielen können. Aber der wurde natürlich immer dann, als sie wussten, das ist Helmers Sohn, wurde auch ab und zu mal dementsprechend verbal angegriffen. Und irgendwann hat er dann aber auch richtigerweise gesagt, Papa, ich muss jetzt überlegen, Studium, ne? Oder viermal die Woche Training und Spiel am Wochenende. Aber der Aufwand ist einfach zu groß. Entscheidest du, er hat sich für Studium entschieden, ist jetzt Wirtschaftsprüfer, alles richtig gemacht. Deswegen, ich würde meine Jungs nie dazu zwingen, irgendwie Fußball zu spielen oder zu Fußball zu gehen.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Hier seid ihr richtig, das ist der Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD Sounds App mit Daniel Kaiser. Und hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit Hamburg schon alles erlebt haben. Und heute mit einem ehemaligen Fußballprofi, Bayern-Checker, Nationalspieler, Fernsehfußballexperte, Sportmoderator und Nachwuchsbäcker. Aber vor allem auch mit einem waschechten Fußball-Europameister. Vor 30 Jahren, so lange ist das schon her, am 30. Juni 96 ging der Sieg mit diesem Namen, mit diesem Pass übers halbe Spielfeld los.
Helmer. Das Mittelfeld wird ignoriert. Lange Bälle nach vorne. Klinsmann. Bierhoff. Ganz nah bei ihm Kadlec. Bierhoff kann sich durchsetzen. Kuba! Und Deutschland ist Europameister.
Mit dir begann der Sieg. Damals Thomas Helmer. Moin.
Ja, moin.
30 Jahre.
Ja.
Wie präsent ist das noch?
Ja, jetzt natürlich durch die 30 Jahre, doch ist noch relativ präsent, muss man ganz ehrlich sagen. Weil jetzt natürlich auch wieder eine Weltmeisterschaft ansteht. Immer wenn ein großes Turnier ist, EM oder WM, spätestens dann kommt das wieder auf den Tisch.
Und dieser Moment, Golden Goal, Bierhoff, plötzlich Spiel aus, das war das erste, das letzte Golden Goal der Geschichte. Hat man das sofort realisiert auf dem Platz?
Ich sage immer, die linke Klebe von Olli. Eigentlich konnte er gar nicht so weit schießen. Und ich erinnere, ich habe ja gerade gehört nochmal den langen Pass. Das war wirklich die Maxime. Berti Fuchs hat gesagt, den Ball von hinten ganz lang nach vorne einfach schlagen, weil je weiter die Tschechen von unserem Tor weg sind, kann uns nichts passieren. Also das war wirklich die Taktik. Und nee, ich habe es nicht realisiert. Ich bin wirklich, wie es ja gehört, du gehst zurück, denkst, es geht die Verlängerung weiter. Die Tschechen haben Anstoß, die anderen haben vorne gejubelt, lagen da neben dem Tor. Ich bin zurückgegangen und habe gewartet.
Was denn? Was passiert sozusagen?
Ja, genau.
Habt ihr noch Kontakt, die Truppe von damals, so EM-Stammtischmäßig oder so? Weißt du noch damals?
Also da muss ich mal, das habe ich auch, da stehe ich auch hinter, das muss ich echt mal sagen. Da bin ich vom DFB einfach enttäuscht, was er für seine Nationalspieler auch macht. Das ist bei den 90ern ähnlich, bei den 90er Weltmeister und bei uns auch. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass man da nach 30 Jahren mal irgendeine kleine Veranstaltung macht, ja, oder ein Treffen. Wenn wir das nicht selbst organisieren, findet nichts statt. Dann dürfen wir den DFB zwar fragen, ob sie in irgendeiner Form dabei sein wollen, aber es geht eher von uns aus und das ist sehr schade. Aber man hat natürlich Kontakt. Ich sowieso, weil ich viel unterwegs bin noch in Deutschland, den einen oder anderen Talk mache, eben Doppelpass und Tour oder
ja.
Jetzt bin ich auch mit Rainer Kallmund unterwegs, also trifft man alle wieder. Das ist aber wunderbar, dann redet man auch gerne über diese alten Geschichten.
Aber das Ding ist ja, es gibt ja gar nicht so viel zu feiern, also in jüngster Vergangenheit, da müsste man sich über die Dinge freuen, die man feiern kann. Oder?
Ja, das stimmt. Ich sage auch immer aus Spaß, naja, wir sind immer noch die, die es zum letzten Mal geschafft haben, Europameister zu werden. Wir leben noch ganz gut davon.
Lange bei Bayern warst du und jetzt lebst du aber geraume Zeit schon in Hamburg. Wie lange bist du jetzt schon hier?
Seit 2001.
Ich bin schon
25 Jahre, jetzt 25 Jahre.
Noch was zu feiern.
Ja, genau.
Ja, genau, 25
bin
Jahre.
Hier in Hamburg.
Warum?
Das sind immer die drei Ausrufezeichen, die jetzt kommen. Steuerberater, befreundeter Journalist, Frau.
Ach so, okay.
Aber in der Reihenfolge bitte.
Aber das hat gereicht als Argument.
Ja, mein Steuerberater, ich habe wirklich, als zu meiner aktiven Zeit, hat mir ein Freund einfach einen Steuerberater hier in Hamburg empfohlen. Uwe Platt, den kennt der eine oder andere vielleicht noch, der war auch Kassierer beim HSV e.V. Der hat immer den Verein da, der hat immer alles überprüft und so weiter. So, und so bin ich da reingeschlittert. Und den habe ich immer getroffen, der hatte wirklich so ein typisches Steuerberatungsbüro, wie ihr euch das vorstellen könnt. Du gehst durch einen langen Flur, links und rechts diese Kabinen, wo die Mitarbeiter gearbeitet haben, und hinten war das Besprechungszimmer. Und der hat geraucht wie verrückt. Es war immer, du konntest ihn gar nicht erkennen, wenn du da reinkamst. Also, ich als Nichtraucher, das war immer eine harte Nummer. Das war die erste Berührung. Die zweite war von der Journalist, der hat das Sportmikrofon gegründet, bei Manfred Heun, vielleicht noch bekannt, oder dem einen oder anderen. Er hat Restaurants getestet, so ein bisschen nebenbei. Und hat mich immer am freien Tag mitgenommen. Dann bin ich hier morgens in der Frühstücken gegangen, mittags Lunch, Kaffee und Kuchen und abends.
Okay.
Und dann wurde es bewertet.
Und dann noch die Frau.
Und dann irgendwann die Frau, ja. Meine jetzige Frau, Jasmina, habe ich dann zwar nicht in Hamburg direkt kennengelernt, sondern auf einer Veranstaltung, aber sie ist Hamburgerin.
Okay, das hätte aber überall, das hätte auch in Eisenhüttenstadt und Willingen-Schwenningen stattfinden können. Aber ich hatte mir natürlich auch erhofft, irgendwas Romantisierendes. Hamburg als Stadt mega oder so.
Nee, so weit war ich damals auch nicht. Nee. Also ich, da ging es auch noch zu sehr um Fußball, beziehungsweise kurz danach habe ich ja erstmal überlegt, was mache ich. Und da muss ich mich selbst ein bisschen orientieren, wo will ich auch leben und so weiter. Also da wurde mir die Entscheidung abgenommen, was aber auch gut so war.
Ja, Hamburg. Fühlt sich wohl.
Ja, super. Ich verteidige Hamburg, wo ich nur kann, also weil viele immer meckern.
Warum?
Ja, wegen des Wetters, dieses
Ach
Vorurteil,
so, na,
dieses
ja.
übliche Vorurteil. Das nervt mich dermaßen.
Guck mal, wir sitzen
fällt
hier,
nichts
Sonne scheint.
Ja eben, fällt euch nichts Besseres ein. Und seid doch mal in Hamburg längere Zeit, dann wisst ihr, dass es nicht so ist. Ne? Also da verteidige ich sag jetzt mal, meine Stadt inzwischen vehement.
Machst du auch so Führungen, wenn so Freunde kommen nach Hamburg und besuchen?
Nee, weißt du, was das Lustige mal ist, finde ich? Das ist immer, wenn Leute sagen, ich komme nach Hamburg, sag mir doch mal, wo man hingeht, wo man essen geht. Dann fängst du echt an zu überlegen, ne? Weil dann sagst du, ja, was sind das für Leute, wo wollen die hin? Und natürlich fällt dir irgendwann was ein, aber ich finde immer in der eigenen Stadt,
ist ganz schwierig.
Ist manchmal schwierig, genau.
Das hier ist ja kein Fußball-Podcast.
Ja.
Ich bin auch nicht so Experte, das wird, also, wenn es jetzt noch nicht rausgekommen ist. Immerhin hatte ich als Kind in Lübeck-Meusling ein Panini-Sammelheft, das qualifiziert mich zu einigen wahrscheinlich, und war tatsächlich auch eher Bayern als HSV-Fan in Lübeck. Damals, Anfang der 80er, war das noch auf Augenhöhe, Bayern, HSV, ne?
Ja, das ja, also erstmal, wenn du das Panini-Album noch hast, bloß nicht wegschmeißen.
Ja, genau.
Das hat wirklich schon einen bestimmten Wert. Das kommt wieder, das ist Retro. Deswegen, ja, das war natürlich ganz anders, also nicht vergleichbar mit heute.
Was war dein erster Verein als Fan, so als Kind?
Ich bin geprägt worden von meiner Mutter wirklich, die mich auch zum Fußball gebracht hat. Die war fußballbegeistert. Die hat Karl-Heinz Rummenigge und Paul Breitner geliebt. Die hat damals, also es gab ja nicht wie heute pro Saison, wie viele Trikots gibt's? 6, 7, 8, keine Ahnung. Es gab eins. Das hat sie wirklich von, mein Vater ist früh gestorben, sie hat das dann echt von ihrem wenigen Geld, das sie hatte, hat sie immer, es musste immer ein Trikot trotzdem ins Haus. Egal, sie hat auf anderes verzichtet, aber sie hat mir immer das Trikot besorgt und ein paar Fußballschuhe. Also ja. Deswegen war ich so ein bisschen vorbelastet zu dem Zeitpunkt.
Und dann ist die Mama auch mal, Mutti immer mitgekommen zum Training auch und so.
Die hat einen alten VW-Käfer gehabt, dann waren ja damals Fahrdienste, Elternteile mussten mit oder sollten mit, weil ja kein Bus oder irgendwie sowas. Ja. Und dann in der Kreisliga, dann ist sie immer mit, immer.
Oh.
Ja.
Aber waren nicht viele Mütter da, oder?
Nee.
Ja, eben, ja.
Nee. Aber sie wusste natürlich auch alles besser dann.
Aber super. Mensch, ja, 25 Jahre Hamburg, da machen wir mal eine 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Ach Gott. Eigentlich würde ich das schon Joker nehmen wollen, weil ich finde, beide Orte haben ihre Reize. Wobei die Alster, ganz ehrlich, wenn ich mal, was ich nicht mache, mehr, ich kann es auch mittlerweile nicht mehr wegen meines Knies, aber ich bin... Um die Alster laufen, das ist mir, da laufen mir zu viele rum, das muss
auch
ich echt sagen.
Tag und Nacht.
Ja, also sobald das Wetter jetzt so wie, noch viel schlechteres Wetter als heute, ne? Heute ist ja richtig gut, aber es ist wahnsinnig voll da einfach. Es ist ein schöner Ort oben, da auf der Brücke bei mir auch um die Ecke, aber so viele Menschen, dann, das ist mir dann doch zu viel. Dann lieber Elbe, ein schöner, langer Spaziergang. Ja.
Isemarkt oder Westfield?
Bin ich vorbelastet. Isemarkt ist um die Ecke bei mir. Ich gehe zu meinem Käsemann, ich gehe zu Fischloh, ich gehe zu Malte, den kennt auch jeder, wir holen Kräuter, also ist immer derselbe. Kaffee gibt's immer bei, den habe ich jetzt vergessen, aber
das ist
wirklich ein Ritual, weil ich finde das auch, so cool einfach. Selbst wenn es regnet da oben, wenn die U-Bahn da drüber fährt, du bist ja immer im Trockenen.
Ja.
Und man trifft sie aber. Das ist so ein Punkt, wo man auch wirklich viele Leute trifft. Mein Sohn kommt aus der Schule. Mittags, wenn er eine Pause hat, dann treffen wir uns da, essen wir irgendwann schnell ein Fischbrötchen oder sonst was. Also das gehört einfach dazu. Ich habe sogar schon selbst überlegt oder ich bin dran. Ich will nicht sagen, Foodtruck hört sich jetzt so gewaltig an. Aber
großes Thema gerade, ne, mit Foodtrucks.
Ja, aber überhaupt mal einen Stand da gerne zu machen oder
echt?
So. Ja, ich würde das mal gerne ausprobieren. Ich hätte da Bock drauf. Weil ich habe meinen Käsemann auch gefragt, wie das funktioniert. Also ich habe schon so ein paar
aber
theoretische
Kenntnisse.
Aber kannst
du ja schon mal ein Praktikum da erstmal machen irgendwie? Das wäre lustig. Kannst du da Altländer Apple da verkaufen oder so?
Na, ich habe das früher habe ich bei mir auf dem Schützenfest in Bad Salzuflen habe ich Bier gezapft, alles mögliche. Ich habe ja früher alles gemacht.
Ja.
Ne? Aber das war eigentlich ganz cool.
Also super, ein Fußball-Europameister verkauft da Äpfel oder Käse oder so, das wäre mega. Und wirst du da
das ist, glaube ich, zu einfach mittlerweile. Du musst ja ein paar Sachen anbieten, die sind ja abenteuerlich und kosten echt Geld. Ne?
Muss ja, das ist ja gerade ein großes...
Aber Äpfel finde ich gut.
Diese neuen, diese Foodtrucks, die sollen ja, sind ja gar nicht so gern gesehen von den Organisatoren. Ja. Ja, großes Thema gerade.
Ja,
die
weiß,
wollen ja
weiß.
Lieber dieses alte handfeste Marktstand-Ding.
Deswegen habe ich Foodtruck jetzt so als...
Ja, genau. Und wirst du so erkannt immer mal, Mensch, das ist doch Thomas Helmer.
Ich werde noch erkannt. Also viele wissen natürlich nicht mehr, wie ich Fußball gespielt habe. Aber ich habe, das ist ganz gut gelaufen nach meiner Karriere. Dadurch, dass ich dann zum Doppelpass kam, zu Sport 1, ja, habe ich eine gewisse Präsenz ja weiter in dem Fernsehen gehabt. Als Fernsehen auch noch ein bisschen mehr in war als heute, muss man ja sagen. Das heißt, die meisten kennen mein Gesicht immer und sagen, ich habe dich schon mal irgendwo gesehen. Mhm. Ich weiß zwar nicht genau, was du machst, aber dann kommt die Frage wenigstens. Ja. Aber ganz lustig ist auch mal, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, also Entschuldigung, ich habe gar keine Ahnung vom Fußball. Ne? Dann sage ich immer so, ja, was machst du denn oder was machen sie denn? Dann sagt er irgendein Beruf, ja, da hab ich überhaupt keine Ahnung von. Also warum entschuldigst du dich? Ich finde das immer so süß eigentlich.
Ging mir auch gerade so. War ja so, dass man irgendwann man muss irgendwie so ein gewisses Grundkenntnis haben von.
Und du kannst insofern beruhigt sein, die immer glauben, sie haben Ahnung vom Fußball, verstehen gar nichts davon.
Weiter am Fragebogen, Nena oder Udo?
Oh, das tut mir leid. Das ist bittere Frage, weil Nena habe ich geliebt als Kind. Ich hatte hier die Bravo-Brüste an der Wand. Und Udo habe ich ein paar Mal getroffen. Den liebe ich auch auf seine Art. Also deswegen muss ich sagen, beide.
Beide, okay. Sorry. Merkel oder Schmidt? Beides Hamburger?
Ja.
Ganz
natürlich mehr Schmidt eigentlich, aber seine Art und so weiter, glaube ich, ja, das würde mir mehr entgegenkommen. Allerdings mit Frau Merkel mal, ich weiß gar nicht, bei irgendeinem Spiel haben wir mal zusammengesessen und ein Glas Rotwein getrunken, deswegen, das verbindet auch.
Das verbindet auch, ne? Genau, wenn man die Menschen persönlich trifft.
Nein, aber Schmidt, sicherlich.
Okay, ja. HSV oder St. Pauli?
Da kann ich mich ein bisschen rauswinden, pass auf.
Na?
Ja, meine Tochter ist St. Pauli-Fan und wir gehen immer ans Millern-Tor. Aber ich gehe auch gerne gerne zum HSV. Hab natürlich auch viele, viele Verbindungen. Jetzt ist wieder HSV-Küchenparty, da bin ich natürlich auch wieder. Also deswegen, ich finde das gut, dass wir zwei Vereine in der Stadt haben, erstmal grundsätzlich, aber wie verschieden die auch sind. Ne?
Ja.
Irgendwie finde ich das super. Also wenn du natürlich im Millern-Tor sitzt, muss ich jetzt auch mal sagen, der Dom ist, ne, du guckst, auf dem Bunker siehst du die Leute da oben. Es hat schon, also ist schon.
Das ist ja mitten Mann natürlich.
Und dann gehst du aber ins Volksparkstadion, dann siehst du die Choreo da und denkst, ach du grüne Neune, was ist denn hier los? Und das HSV-Lied, also da hätte ich auch nochmal gern gespielt, muss ich echt sagen.
Ja, wirklich?
Ja, bei der Atmosphäre heutzutage. Bei der
also Stimmung. Würdest du auch sagen, dann, also ganz nüchtern betrachtet, wo die Stimmung besser ist oder stärker ist, würdest du sagen HSV?
Das hat mehr Wucht durch die Größe des Stadions natürlich auch. Ja, glaube ich. Das schon von der Lautstärke her. Aber ich, bei St. Pauli auch, die Fans, die sind ja nur am Anfeuern der Mannschaft. Ich meine, so wie die spielen manchmal, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber da finde ich die Geduld und die Leidensfähigkeit von Fans finde ich da immer großartig.
Läuft nicht so gut gerade.
Nee, vor allen Dingen, das ärgert dich als Ex-Spieler immer so, weil du hast ja Möglichkeiten und Chancen. Es ist ja nicht so. Es erscheint nicht so super schwierig, in der Liga zu bleiben. Und dann, wenn du denkst, jetzt muss noch mal was kommen, dann schaffen sie es leider auch nicht.
Also liegt es dann an den Spielern? Oder es wird ja mal gesagt, man muss über den Trainer reden oder so.
Ja, Trainer ist immer das ärmste Schwein, haben wir immer gesagt. Das war bei uns auch so manchmal. Ich habe einmal mit Otto Rehhagel, da lief es auch nicht so. Dann haben wir alles auf den Trainer geschoben bei Bayern. Würde ich nie wieder machen. Falsch. Da musst du ja selbst an die eigene Nase packen. Und die Spieler sind immer noch auf dem Platz und können selbst Entscheidungen treffen. Mhm. Und das müssen sie machen. Und wenn sie das nicht machen, ist es immer leicht, die Schuld beim Trainer zu suchen.
Olympia oder No-Olympia?
Nee, Olympia. Aber ich verstehe nicht, dass wir das damals schon verpennt haben. Also das ärgert mich am meisten. Mhm. Als ja, dieses ganze Thema schon mal aufkam.
Ja.
Ich war in Paris bei den Olympischen Spielen. Ne?
Ah, hast du mitgemacht?
Ja, ich hab Beach, unsere Beachvolleyballer da unterm Eiffelturm Halbfinale gesehen. Das war natürlich schon mal gigantisch. Ich habe den 100-Meter-Lauf das Finale gesehen, ich habe den Stabhochsprung-Weltrekord gesehen. Ich war gerade immer am richtigen Ort zu den
super.
Also drei richtig coole Sachen gesehen. Ja. Und da war auch nicht alles perfekt, aber es war super, diese Atmosphäre in der Stadt und was das gemacht hat, auch mit den ganzen Leuten da und wer da alles zusammenkommt. Also allein deswegen muss man das eigentlich machen. Und da sind wir Deutschen natürlich immer wieder, sage ich ganz bewusst, wir sagen erstmal, oh, was geht nicht, ne? Was könnte stören und. Mach einfach, bewirb dich und dann können wir immer noch eine Lösung finden und dann musst du da rangehen. Also ich finde ein bisschen mehr Mut und nicht immer dieses Destruktive, das das geht mir auf den Geist, deswegen für Olympia auf jeden Fall. Ich bedauere, dass ich nie bei Olympischen Spielen irgendwie teilnehmen durfte, konnte. Ne?
Warum ist das so, dass es gerade in Hamburg, also München ist ja Feuer und Flamme in der Tat, und in Hamburg kommt das nicht so ganz in Gang, so diese Kampagne?
Das kannst du mir vielleicht beantworten.
Ich weiß es ja auch nicht.
Das sind immer so sporadisch, ich werde ja auch angesprochen, da hier und da. Ja, was wollt ihr denn machen? Ja, ich sag jetzt mal so ganz gemein und bitte auch wieder nicht falsch verstehen, aber ja, können wir mal so einen Aufsager machen? Ja, nee, also damit ist es nicht getan. Ne? Wenn ich jetzt einen Aufsager mache, kommt nicht Olympia die Befürwortung. Also ich glaube, ich verstehe nicht, dass wir diese Stadt da nicht für begeistert bekommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kann ich dir hundertprozentig sagen, aber sicherlich kommt das ja auch mal von den Verantwortlichen. Die müssen schon ein bisschen was dafür tun.
Und liegt es in der Mentalität der Stadt, dass die nicht so begeisterungsfähig ist? Ich meine, du kennst die Stadt ja
von uns. Das stimmt doch nicht.
Ja, eben, ja, genau.
Ich meine, als der HSV aufgestiegen ist, ne? Erinnern wir uns alle noch die Bilder hier.
Ja.
Die Stadt ist doch zu begeistern.
Mega. Ich bitte dich, klar.
Und ich, aus meinem Umfeld wirklich, sind alle, haben gesagt, ich gehe dahin. Ich renne dahin. Wir feiern das. Super. Ja. Also, daran kann es nicht liegen. Das wäre eine billige Ausrede.
Du wohnst auch in Alsternähe in Hamburg, hast du gerade schon gesagt, ne?
Ich wohne
in
Isemark,
ja. Und wie ist das da so? was für ein Hamburg-Gefühl ist da so? Wie ist es? Also Eppendorf, so gilt ja auch immer ein bisschen so als schicki und so.
Ist es ja auch manchmal. Ja. Muss man ja fairerweise sagen. Ja, also, die Eppis und die Havestis oder wie die heißen. Meine Tochter erzählt mir das. Die haben so Begriffe dafür. Ja, da gibt es schon Merkmale, das ist so. Also es gibt einfach wunderbare Altbauten, wunderbare Häuser und so weiter. Und Straßen, das ist ja ohne Wenn und Aber. Aber manchmal natürlich, weiß ich, was du meinst. Ich gehe auch mal gerne, also ich gehe dann auch mit meiner Tochter gerne mal in die Schanze oder ganz woanders hin, andere Viertel einfach, ja, um dem Ganzen so ein bisschen zu entfliehen. Das ist dann doch ein bisschen zugleich.
Wie alt ist deine Tochter jetzt?
Die ist 18 geworden.
18, okay. Ja. Und bist du ein cooler Vater? Ich meine, du hast ja auf dem Papier, bist du ja Mr. Cool sozusagen. Ne? Ich meine, du bist sozusagen ein fleischgewordenes Panini-Bild. Also du bist Fußballer, du bist also er oder Ex-Fußballer, du bist Europameister, du bist im Fernsehen zu sehen. Bist du trotzdem deiner Tochter manchmal peinlich?
Manchmal ist gut. Oft genug.
Ja.
Aber sie hat gelernt, also sie geht auch wirklich gerne mit ins Stadion, egal welches Stadion, ne? Also jetzt nicht nur, weil sie mehr mit St. Pauli sympathisiert und so. Und das hat sie dann doch, es war schon ganz gut, dass sie sich mal ab und zu mitgenommen hat. Denn sie hat diese Bucht auch nicht so richtig verstanden. Wieso finden Leute, warum fragen dich mal nach einem Foto? Was soll das denn? Und am Anfang war so, Papa, wieso duzen dich die? Kennen die dich alle? Habe ich ja versucht zu erklären, so als Fußballer bist du allgemein gut. Ich sage das immer so, ja, das ist einfach so, ne? Ja, aber der kennt dich doch gar nicht. Das ist doch, so kann man sich doch nicht benehmen.
Oh ja,
also, ja, das war ganz, ganz spannend, ne? Weil sie hat mich ja auch nicht mehr so richtig, logischerweise, spielen sehen und so weiter. Also das ist schon lustig. Aber es gibt Momente, wo sie echt sagt, Papa, jetzt, ey, bitte, komm weiter und hör auf jetzt. Und was erzählst du denn da wieder? Also sie ist ein guter Regulator. Neben meiner Frau. Die Frauen bei uns haben das schon gut im Griff.
Du bist in Bad Salzuflen aufgewachsen. Warst du da so ein Fußball, so ein Wunderkind, so der Messi von Bad Salzuflen? Wie war das von der Thermik, als du Fußball gespielt hast, als Kind?
Naja, du musst wissen, ich habe wirklich nur Kreisliga, unterste Liga gespielt, die ganze Jugend, also wie das dann anfängt. E-Jugend gab es nur, also G und noch weniger gab es nicht. E, D, C, immer nur Kreisliga und so. Ja. Und ja klar, da gab es oft Spiele, das haben sie mir zumindest im Nachhinein, ich weiß es gar nicht mehr, so, hast den Ball hinten genommen, ich habe hinten dann durch alle durchgedribbelt und hast Tor geschossen, so salopp erzählt.
Ja.
Also war ich wohl schon einer der Besseren, logischerweise. Ich wollte aber auch aufhören nach der Jugend, ja, weil alle meine Jungs aufgehört haben, beziehungsweise nicht gut genug waren für die Senioren, die damals Landesliga, fünfte Liga war das, gespielt haben. Und dann ist mein Präsident ja zu mir gekommen, der vom Verein, und hat gesagt, nee, du musst weitermachen. Da hat er mich zum ersten Mal gezwungen. Mit Geld.
Mit Geld?
500 D-Mark und zwei Paar Fußballschuhe pro Saison. Und ich wieder gesagt, ja, meine Mutter hat so viel für mich getan, ich gebe ihr die 500. Ja, ich nehme die Fußballschuhe, die brauchte ich ja logischerweise. Ja. Und dann habe ich weitergekickt. Und so bin ich überhaupt nur weitergekommen. In die Senioren, also da habe ich dann ein Jahr Landesliga gespielt, sonst hätte ich gar nicht weitergemacht.
Ja Mensch, wenn du sagst, dein Vater ist früh gestorben und deine Mutter hat sich da um dich gekümmert, das war doch bestimmt auch eine finanzielle Frage. Also hattet ihr nicht viel Geld, oder?
Nee, wir hatten nicht viel. Großmutter hatte ein bisschen Geld, die hatte auch ein Haus. Ja, die Oma, ne, die Oma hat das dann immer so ein bisschen aufgefangen. Also an Weihnachten, an Geburtstagen und so weiter und so fort. Aber meine Mutter hat es auch damals gearbeitet, dann aber nicht mehr. Hat meine Schwester auch mich großgezogen. Ja, das war's.
Und da, als deine Mutter dann, die hat es noch erlebt, wie du wie du sozusagen erfolgreich wurdest und Geld damit verdienen konntest und sozusagen ihr Traum auch ein bisschen mit vielleicht wahr wurde?
Na, sie hat später meinen Schwiegervater dann kennengelernt, die haben dann auch geheiratet. Aber die beiden haben sofort gesagt, als einmal, ich glaube, da hat ein Art Berater, ein Freund inzwischen angerufen und gesagt, er hätte Arminia Bielefeld als Wahl. Da haben die gesagt, nee, das können wir nicht, das ist zu viel, da kommen wir überhaupt nicht mit klar. Auch mit größeren Zahlen und so weiter. Die haben sich da völlig rausgenommen. Mhm. Ne? Das Einzige, was meine Mutter immer gemacht hat, die ganzen Jahre, die hat dann immer, wie das so ist, so typisch, die Zeitung am nächsten Tag oder Fernsehen, hat mich angerufen, Junge, was los? Bist krank? Hast eine 5 bekommen? Ja, nee, ich habe einfach mal scheiße gespielt. Entschuldigung, ich habe einfach mal schlecht gespielt. Also, dann ist ja gut. Ja.
Das stelle ich mir auch als Fußballspieler. Also man hat irgendwie den Druck in der Mannschaft, aber dann kommt ja die Öffentlichkeit dazu. Dann steht da irgendwie beim Kicker in der Regionalzeitung oder in der Sportbild oder so, steht dann Thomas Helmer 5. Ficht dich das an? Hatte ich das oder warst du da Team Teflon und das ist dann dir abgeprallt?
Nee, also ich haben ja viele von uns dann versucht zu sagen, nee, ich lese keine Zeitung, ne? Ich bekomme das nicht mit. Habt ihr gerade das Gegenbeispiel erzählt? Ja. Wenn du es nicht selbst mitbekommen hast. So, dann kommt die Mutter. Bei Bayern war es dann so, dass die Schmidtspieler, sag mal, hast du gesehen, wie der dich beurteilt hat?
Ja.
Also du hast gar keine Chance gehabt, dem auszuweichen. Also wusstest du immer, was los ist. Aber es war, für mich war es in meiner ersten, im ersten halben Jahr bei Bayern Riesen sehr, sehr schwer. Ich wollte eigentlich hinschmeißen, wirklich nach einem halben Jahr. Mhm. Da drei Boulevardzeitungen, Druck, also von außen, von den Medien, aber auch von innen, von Franz Beckenbauer, von Uli Hoeneß, von Karl-Heinz Rummenigge. Wenn du nicht gut gespielt hast, gab es immer. Oh, und die Erwartungshaltung war damals ja schon, Bayern muss immer gewinnen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Und da bin ich als Spieler von Dortmund, wo das nicht so war, wo es eher familiärer war damals, als ich zu Bayern gewechselt bin, habe ich bin ich fast dran gescheitert, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Ich habe dann was Gutes gelernt für mein Leben. Ich habe mich also in diesen 6 Monaten immer mehr zurückgezogen und habe gar nichts gemacht. Und das war genau der Fehler. Mhm. Ich habe dann jetzt irgendwann, da kam ich an den Punkt, dachte, pass auf, jetzt gehe ich auf die Journalisten zu und alle und sage, was ist euer Problem mit mir? Oder ich hau in die Tonne. Und ich habe genau das gemacht. Ich habe die Diskussion gesucht, die Gespräche, auch mit den Journalisten. Dann hast du, was ist denn dein Problem mit mir? Dann fing die an zu stottern. Ne?
Am Schreibtisch stark.
Ja, genau. Und dann so, ja, du hast ja Abitur. Ja, und? Das war ein Makel damals. Ne? Es war wirklich ein
Was?
Ja, die haben gesagt, wenn du uns sagst, der Rasen ist grün, da meinst du was ganz anderes. Also du musst erstmal um 10 Ecken denken. Aber auf jeden Fall gab es diese Gespräche, es wurde ausgeräumt, es wurde ein Bier getrunken. Und ab dem Zeitpunkt.
Hattest du nur 2?
Nee, aber da war es gut.
Da
hatten ein vernünftiges Verhältnis. Dann haben die auch vernünftig geredet und nicht mit ihnen. Deswegen sage ich immer, nicht nur reagieren, vor allen Dingen agieren. Man muss auch manchmal nach vorne gehen, auch mutig einfach nach vorne gehen.
Du hast ja in den 90ern die aktive Karriere vor allen Dingen dann auch mitbekommen und kriegst aber heute ja auch ganz viel mit, wie heute gespielt wird, wie heute gelebt wird, wie heute so das Mindset von Fußballern ist. Ist es heute anders, wenn man Fußballprofi ist?
Es ist anders, ja.
Also mehr Kohle?
Ja, das ist sowieso anders. Ja. Das hat sich ja immer weiterentwickelt. Also ich war damals der teuerste Spieler innerhalb der Bundesliga mit 7,5 Millionen plus Mehrwertsteuer. D-Mark, wohlgemerkt. Ja. Da haben sie gesagt, oh, wo soll das bloß hinführen? Da kriegst du heute nicht mal einen Drittligaspieler für. Also ohne den Drittligaspielern wehtun zu wollen, bitte. Also das sowieso, das hat sich komplett verändert. Die Spielweise hat sich auch verändert. Es geht nur noch um Athletik, finde ich. Als ehemaliger sag ich natürlich, als Abwehrspieler gucke ich auf die Defensive. Guck mal, wie viele Tore fallen. Ja, warum? Mhm. Sie können alle nicht mehr verteidigen. Es wird auch nicht mehr getrainiert. Mhm. Die Torhüter kommen auch nicht mehr raus. Ich habe gestern mit Olli Kahn eine Sendung gehabt. Ich sage, Olli, sag mal, was ist eigentlich los? Können die Torhüter? Ja, die können, gesagt, auch die Fausten irgendwie nicht mehr richtig. Früher ist Olli raus. Also wenn da vor ihm ein paar Gegenspieler schon Knie angezogen, ne?
Ja.
Dann ist er da rein einmal, dann sind die nie wiedergekommen. Ja, oder wir haben auch mal, haben wir auf den Fuß getreten oder so. Du musst natürlich aufpassen heute, weil noch mehr Kameras sind. Aber das ging immer. Und heute, es ist toll anzusehen, wenn es schnell ist, aber es passt, ich weiß nicht, dieses Verteidigen, dass das nicht mehr funktioniert. Das macht der HSV übrigens gut, die Saison, finde ich. Deswegen haben sie auch so ein gutes Torverhältnis. Mhm.
Für mich als Laien sozusagen, wenn ihr als Fußballmannschaft von damals, von 96, heute antreten würdet bei der Weltmeisterschaft, hättet ihr da eine Chance?
Nee, wahrscheinlich nicht, aber wir würden wahrscheinlich auch nicht mit 11 zu Ende spielen, weil wir uns irgendwie wehren müssten. schwer. Also ich glaube, in bestimmten Situationen hätten wir eine Chance, weißt du? Gerade auch bei Standardsituationen, bei kniffligen Sachen. Aber ich sag nochmal, dieses Tempo.
Was ja, ich wollte gerade sagen, die Fitness ist
also wir hatten auch schnelle Spieler. Wir würden uns auch wahrscheinlich mehr helfen, mehr doppeln. Also es gibt schon ein paar Sachen, die wir versuchen würden, ob es dann funktioniert. Weil es gibt schon herausragende Einzelspieler mittlerweile.
Jetzt WM in den USA. Was denkst du, welche Chancen hat Deutschland da?
Boah, schwer. Ja, wir diskutieren natürlich auch schon die ganze Zeit. Ne? Ich glaube, dass wir an sich in der Offensive auch eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Sehr gut. Wir haben sehr gute Spieler auch. Das ist nicht das Thema. Aber die Frage ist, wie die Mannschaft das umsetzt, wie sie da zusammen agiert. Mhm. Defensiv sind wir, glaube ich, da sind wir eher ein bisschen anfälliger. Komme ich wieder zurück auf das, was ich eben gesagt habe. Gegen schnelle Nationen haben wir da sicherlich Probleme. Und ja, ich hoffe, dass unser Bundestrainer, also Julian, nicht immer noch weitere neue Baustellen aufmacht. Sich einfach mal jetzt auf das Turnier konzentriert, nicht alles zu kompliziert macht. Das ist mein Eindruck manchmal, dass er zu viel will. Das darfst du ja auch nicht machen. Darf nie vergessen, die Spieler kommen aus einer langen Saison, wenn ich die ganzen Bayern-Spieler jetzt sehe. Die spielen ja jetzt alle Finals wahrscheinlich. Ich hoffe, dass sie gegen Paris auch weiterkommen. Dann spielen sie das Champions-League-Finale auch noch. Dann haben die natürlich letztes Jahr noch Club-WM. Die sind echt, ich will nicht sagen, sie sind überspielt, aber sie haben sehr viel gespielt. Und das muss Lühlein dann gut moderieren und auch gut dosieren. Und das ist seine Aufgabe. Ich hoffe, dass er das gut hinbekommt.
1994 in den USA, WM, warst du dabei?
Ja, ja. Ja, ja, sprechen wir auch oft drüber die Tage. Also da gab es natürlich noch keine klimatisierten Stadien wie jetzt.
Ja, eben, ne? Ja.
Wir haben in Dallas gespielt gegen Südkorea. Das werde ich nie vergessen. Ich spiele 12 Uhr mittags, High Noon, wirklich High Noon, bei 54 Grad, 54. Es gab Thermometer, gibt auch Beweise darüber, dass 54 kannst du nicht spielen. Also nicht als Europäer zumindest, der diese Hitze nicht gewohnt ist. Wir haben 3-0 geführt gegen Südkorea. Ich habe nicht gespielt, war auf der Bank Kalorie, da habe ich Wadenwickel gemacht. Die haben alle Krämpfe gehabt schon. Und dann ist es Südkorea, die kleinen Duracell-Häschen, weißt du? 3-1, 3-2. Das wurde immer enger. Ne? Und ich werde nie die Szene vergessen, als Betty Vogt dann so Andi Möller neben mir saß, der neben mir saß auf der Bank, sagte: Andi, mach dich warm. Und Andi Möller guckt ihn an und sagt: Trainer, wenn ich eins bin, dann warm. Also, ich wollte sagen, das war kein glorreiches Turnier, aber wir haben, und das nochmal zurück auf davor das Thema vielleicht, wie weit wir kommen, wir hatten die besten Einzelspieler. Mhm. Wir hätten Weltmeister werden müssen, behaupte ich. Nach 90 hätten wir 94 Weltmeister werden müssen, wenn du mit anderen Nationen verglichen hast. Wir waren aber kein Team. Wir hatten immer Gruppen. Wir hatten die Weltmeister von 90. Wir hatten die aus dem Osten, die erst mal bei einer WM dabei waren. Und dann die anderen, wir haben uns immer Nackermänner genannt, die noch nicht so viel zu sagen hatten. Und wir haben es nicht geschafft. Betty Vogts auch nicht, daraus ein Team zu machen. Ich habe letzte Woche mit Rudi Völler, habe ich Rudi nochmal getroffen, da haben wir auch nochmal drüber gesprochen, sagte, weißt du noch, gegen Belgien, das war schon so ein Krampfspiel. Und ja, dann habe ich das 2-0 gemacht da gegen Bulgarien, das hat nicht gezählt. Und Rudi sagte auch, ey Thomas, wir hatten auch die besten Spieler, oder? Warum haben wir das nicht hinbekommen? Also im Nachhinein eine total vertane Chance, weil du ja nicht viele Weltmeisterschaften als Spieler, also die Ausnahme wie Lothar, die spielen vielleicht 5, aber alle anderen 2 maximal, wenn überhaupt. Und das ist das Größte für einen Fußballer, für einen Sportler. Ist logischerweise wie für andere Olympia, natürlich andere Sportarten. Mhm. Ist es beim Fußball eine Weltmeisterschaft. Mhm.
Aber auch voller Geschichten und voller Zitate, als er der Kopf da lebt es noch einiges. In so einer Fußballerkarriere, da hast du schon gesagt, dann gibt es dann auch immer so Peaks, also 7,5 Millionen D-Mark zum Beispiel, dann gibt es dieses Helmer-Tor und die Helmer-Affäre, also sozusagen, du hast in deinem Paket sozusagen auch so Schlagworte drin. Die Helmer-Affäre, das war, glaube ich, in so einer Ablösegeschichte, das war so ein...
Ach so, das meinst du, ich habe keine
Überlegung. Welche Affäre das war, ne? Genau.
Ja, das hätte man jetzt falsch verstehen können. Ne?
Nein.
Ich dachte, du verwechselst mich gerade mit anderen Spielern vielleicht. Nein, könnte ich ein paar andere nennen. Nein, Quatsch. Phantomtor natürlich.
Phantomtor,
das ist jetzt genau 32 Jahre übrigens. Vor letzte Woche. Da werde ich immer drauf angesprochen. Genau. Logischerweise. Das ist in den Geschichtsbüchern. Einerseits sagst du, ja, natürlich selbst schuld. Fehler gemacht damals. Oder das ist auch so. Andererseits denkst du, ey, scheiße, wenn ich immer darauf reduziert werde. Ja. Das ist auch manchmal ein bisschen schade einfach. Denkst du, du hast ja auch ein paar andere Spiele gemacht.
Ja.
Und die Affäre war, glaube ich, das, was du meinst. Ich hatte eine Ausstiegsklausel damals. Ich durfte ins Ausland wechseln. Ich hatte einen Vertrag in Dortmund. Ich durfte aber nur ins Ausland wechseln für 4 Millionen D-Mark. Und dann kam irgendwann mal diese Idee auf, mit Bayern zusammen, ich könnte ja ein halbes Jahr nach Auxerre gehen, nach Frankreich.
Ja.
Also Auxerre kauft mich für 4 Millionen und dann kaufen mich die Bayern im Winter wieder zurück. Und dann gab es aber eine Verhandlung in München mit Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, alle saßen da, Karl-Heinz Rummenigge, Erich Rebeck, damals der Trainer, und saßen da zwei andere Leute. Und ich war auch dabei, ne? Mhm. Keine Ahnung, wer das war. Und dann haben wir diskutiert und dann habe ich irgendwann gesagt, was soll ich denn nehmen, Kaff da, Ochse, ja, und so weiter. Also war nur Pech, das war der Präsident und der Manager. Dann sind die gegangen, was sollen wir mit dem Spieler? Also damit war das Thema dann relativ schnell erledigt.
Aber das war auch hart. Also diese Bertie Vogts habe ich gelesen, hätte dich fast nicht mit zum internationalen Turnier genommen, weil du keinen Arbeitsvertrag hattest, ne?
Nee, ich habe, so, ja, ungeklärte Vertragssituation, ja, so genau, nennt man das. Ja, jeder genau. musste das klären, er wollte keine Unruhe haben und so weiter. Hat er nicht ganz eingehalten. Ich habe auch während des, als wir schon in Schweden waren, habe ich trotzdem noch weiter verhandelt. Also von daher, Glück gehabt.
Ja, auch die ARD Sounds App steckt voller Fußball. Ball You Need Is Love, aus Liebe zum Fußball. Das ist ein wunderbarer Podcast mit starken Gästen, authentischen Gesprächen, viel Leidenschaft mit Arndt Zeigler, kennst du natürlich.
Ja, klar.
Ja, super Typ. Also für mich auch als No-Checker sozusagen. Er bringt Fußball und Musik zusammen und jede Woche trifft er fußballbegeisterte Promis zum persönlichen Talk über die Liebe zum Fußball. Ball You Need Is Love in der ARD Sounds App. Thomas, du warst nicht nur im Fußball weit vorne, sondern auch ganz weit vorn im Backen, im großen Backen in der Sat.1 Backshow. Wie bist du denn dahin gekommen?
Also erstmal wurde ich natürlich gefragt über eine ehemalige Agentur, mit der ich auch meine Fernsehkarriere gestartet habe.
Die haben gefragt, Dschungel oder Let's Dance oder nein?
Let's Dance gab es, die Anfrage gab es schon vor Jahren mal, ne? Klar, als man so auf. Also, aber dann, da habe ich gar nicht die Zeit für gehabt, weil ich dann damals Doppelpass gemacht habe und so, da 3 Monate rauszugehen. Aber, und wobei das natürlich auch wahnsinnig schwierig und anspruchsvoll ist, das muss man mal sagen.
Ja, klar.
Beim Dschungel kannst du dir überlegen, ob du es machen willst oder nicht. Aber da, so, ich habe, da fällt schon vieles weg. Höhenangst, ich würde mich auch nicht da unten einbuddeln lassen, Schlangen, also und so weiter. Ich bin da schon mal voraus. Selbst wenn ich drüber nachdenken wollte. Nein, das war keine Option. Und das Backen, wie gesagt, meine Agentur hat mich ja gefragt, das kannst du machen, das ist nett, das ist. Und dann haben meine Kinder gesagt, mein Sohn und meine Tochter, Papa, jetzt mal ehrlich. Ich habe das nur erzählt im abends beim Essen und sagte, du isst jeden Tag ein Stück Kuchen. Ohne Kuchen kommst du nie aus. Du willst immer diesen Kuchen, du meckerst über jeden Kuchen. Jetzt gehst du da mal hin, auch wenn du es nicht kannst. Du hast es noch nie gemacht. Wir wollen jetzt, dass du das. Die haben mich da hingetrieben. Die haben gesagt, jetzt mach mal.
Das ist ja witzig.
Und ich bin gespannt.
Und das lief gut. Neulich mit den Kopenhagenern mit Plundergebäck klang das so.
Es ist eine ganz simple Vanillecreme, die ich nicht eingearbeitet habe, sondern nachträglich draufgetragen habe, weil mir das einfach zu riskant war. Aber ich finde meine Deko heute richtig gut. Ne? Die war aber auch nicht ganz so schwierig. Ich gebe es zu.
Was man bei deinen Plunderteilchen gut erkennen kann, ist die Blätterung. Also hier habe ich eine wunderschöne Blätterung. Tick heller. Für mich schöner gewesen.
Man drückt jetzt hier drauf und man kann quasi die einzelnen Schichten richtig auseinanderdrücken. Es ist komplett, es ist gar nichts glasig. Es ist die ganze Zeit einfach nur hell gebacken. Vom reinen Plunder her ist es absolut perfekt gearbeitet.
Also, wie konnte das passieren? Das ist wie, also Applaus ist doch ein wie Torjubel, oder?
Ja, das war richtig cool. Ja, muss man dazu. Betty hat ja gesagt, ein bisschen heller wäre gut. Ne?
Ja.
Die Krux war, ich habe Christian gefragt. Christian, der stand bei mir und sagt, Christian, was meinst du, wie lange noch? Der hat so in den Ofen geguckt, der hat so 2 Minuten. Mhm. Dann haben wir über Fußball geredet und dann waren 3 Minuten.
Der also Fußball ich, war's, genau.
Ich will mich da nicht rausreden, aber in dem Fall hätte ich sie auch heller hinbekommen. Aber nochmal, es war eine tolle Sache. Es war wahnsinnig anstrengend. Aber mit Betty und Christian, da war das super. Und Eni auch. Die haben mir echt natürlich auch in viel geholfen.
Michael Kiss, die Moderatoren.
Ja. Aber was hat Betty immer gesagt? Also, ihr habt es ja rausgehört, ne? Deko war ich einfach der Schlechteste mit Abstand. Aber das hat mich ja, nein, das war ja eigentlich für mich das Positive, was ich rausgesucht habe. Der Geschmack war immer gut und der Teig meistens auch. Also das war schon geil.
Bettina Schliephacke-Borchert, Betty, die Jurorin, die war ja, also wie war das, die Blätterung? Man erfährt da ja auch irgendwie neue Wörter und so, neues Wording und so. Die war ja hier im Podcast und die hat gesagt, Mensch, Fußballer scheinen irgendwie ganz gute Bäcker zu sein. Die machen immer das, was der Trainer sagt. Und dann funktioniert das auch. Backen muss man so immer nach Anweisung, ne? Oder?
Ja.
Was ist deine Erfahrung?
Ja, wobei, diese technischen Prüfungen, wo du einfach nur das Rezept umdrehst, ne? Und nicht weißt, was kommt und dann richtig lesen musst. Ja, hat auch nicht immer funktioniert. Ich hab immer irgendwas vergessen. Also von daher hat sie so. Aber sie hat recht, wenn man ist es eher gewohnt, vielleicht auf Anweisung irgendwas zu machen. Nur wenn man davon nicht überzeugt ist, macht man es auch nicht. Also Betty, das ist, sei nicht böse, das ist so eine Halbwahrheit, würde ich sagen.
Und was ist jetzt nach dem großen Backen anders? Also machst du öfter mal zu Hause Kekse, Kuchen und so?
Nee, leider noch nicht. Also das ist das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, was ich unbedingt noch machen möchte. Aber was total anders ist, ich gehe natürlich in eine Bäckerei oder in einen Café und gucke mir den Kuchen an und sage, was ist das denn für eine
Porung hier?
Nee, genau. Da siehst du auch hier, Alter, die Schichten sind da nicht gleichmäßig.
Oh, da kommt der Helmer schon wieder.
Ja, genau, ja, aber ja, dann denke ich so, okay, das hätte ich auch gekommen. Ist ein bisschen überheblich. Du hast schon recht, ja.
Wo gibt es denn besonders guten Kuchen?
In Hamburg?
Ja.
Bei Nikos.
Wo ist das? Was ist das?
Lehmweg.
Mhm. Achso, auch da hier bei dir ums Eck sozusagen.
Ja, da gibt es ein Crème Brûlée, der ist echt sensationell, unter anderem. Aber der ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Muss man auch früh hin, damit man noch was bekommt.
Mhm. Und jetzt bist du aber, dass du jetzt, was erstaunlich jetzt fast ein bisschen, dass du jetzt noch gar nicht backst und dass die Familie das gar nicht einfordert.
Mein Sohn backt eigentlich selbst auch gerne abends mal sich ein paar Kekse und so weiter. Ja, der ist jetzt 16 und der, mit dem muss ich unbedingt nochmal backen. Ja. Ach, genau. Das müssen wir jetzt echt mal umsetzen.
Und macht der Fußball?
Zeitmangel.
Macht der Fußball?
Nee, meine Jungs alle nicht.
Und ist das?
Meine Tochter nur mal.
Was macht das mit dir?
Gar nichts. Nein, ich bin eigentlich ganz froh. Also mein ältester Sohn hat mal hier in Hamburg auch, hat bei Wiki gespielt, bei Elmshorn. Mhm. Und ehrlich, das ist nicht gut gegangen. Ne? Der hatte so ganz gutes Niveau. Der hätte sicherlich auch Regionalliga vielleicht ein bisschen höher noch spielen können. Aber der wurde natürlich immer dann, als sie wussten, das ist Helmers Sohn, wurde auch ab und zu mal dementsprechend verbal angegriffen und er hat das auch nicht so richtig verarbeitet. Dann ist auch vom Platz geflogen. Irgendwann hat er dann aber auch richtigerweise gesagt, Papa, ich muss jetzt überlegen, Studium oder viermal die Woche Training und Spiel am Wochenende, aber der Aufwand ist einfach zu groß. Entscheidest du, er hat sich für Studium entschieden, ist jetzt Wirtschaftsprüfer, alles richtig gemacht. Mhm. Deswegen, ich würde meine Jungs nie dazu zwingen, irgendwie Fußball zu spielen oder Fußball zu mögen.
Aber ganz schön link dann, wegen des Vaters oder so, das dann in Verbindung zu
setzen mit dem Mobben und so. Das ist ja oft so, ne? Wenn der Vater relativ weit oben gespielt hat, erfolgreich war, dann, dass die Kinder dann von anderen Kindern da, ja, oder überhaupt von anderen Menschen leider dann dementsprechend behandelt werden.
Wir haben bei uns im Podcast einen Fragebogen und die Fragen bekommen alle Gäste. Die erste Frage lautet, wenn du König von Hamburg wärst, also du hättest alle Macht, was würdest du als allererstes ändern? Was wäre die erste Amtshandlung? Also anders gefragt, was stört dich in dieser Stadt? Was würdest du ändern?
Ich weiß nicht, warum wir die Mönckebergstraße und die Spitaler, warum wir die Innenstadt so vernachlässigt haben. Ich hätte da zum Beispiel schon lange mal was gemacht. Ne? Also jetzt mal rein vom Stadtbild her, von den Geschäften her und so weiter. Ich finde, das ist schade, dass man das hat so liegen lassen. Aber ich, genauso, wenn ich Elbbrücken reinfahre und sehe den diesen, du weißt, was ich meine, was immer das sein soll da. Ne?
was auch immer das
also
sein
soll. Da finde ich, da schäme ich mich so ein bisschen für Hamburg.
Elbtower, ja, so ein bisschen peinlich. Und was würdest du denn in der Stadt machen? Also würdest du sagen, mehr Einzelheiten, mehr Wohnungen oder mehr Flagship-Stores? Was wäre denn so deine Idee für die Stadt?
Ja, Einzelhandel wäre schön, ne? Wenn das funktionieren würde. Mhm. Ich mag ja sowas. Ne? Ich meine, eben habe ich von der Schanze gesprochen. Wenn du in der Schanze auch mal gehst, ein bisschen shoppen gehst, das ist total spannend, finde ich. Ne? Total schöne Geschäfte und solche Sachen. Also Cafés haben wir viele, das finde ich wiederum gut mittlerweile. Ne? Ja. Und ich würde vielleicht den Elbtunnel versuchen, nicht immer sperren zu lassen.
Also, naja,
zu lassen,
die machen das ja wahrscheinlich nicht aus Schikane
also wir haben schon tolle Sachen. Ne? Also, das muss man schon sagen.
Okay, also ein bisschen mehr Leben in die City, das verstehe ich. Wo würdest du denn sagen, mehr Hamburg geht nicht? Gibt es so einen Ort oder gibt es so eine Situation, wo du sagst, so bäm, da ist die Stadt bei sich?
Ich glaube, das ist überall, wenn du relativ nah am Hafen, am Wasser bist irgendwie. Ne? Also irgendwie verbindet man Hamburg damit, finde ich total. Also da gibt es so viele schöne Orte, aber auch wenn du, ich sag mal immer, wenn du vom Fischereihafen-Restaurant einfach nur mal spazieren gehen würdest, ne? Richtung, was ist das, Finkenwerder, hätte ich beinahe gesagt, da musst du ja rüberfahren.
Richtung Langenese,
Teufelsbrück. Du musst einfach mal machen, da einfach mal durchgehen da oben.
Am alten Schweden vorbei
da und so. Spazieren, das ist schon, das hat schon was. Und Blankenese auch hinten natürlich dann. Und da gibt es tolle Sachen einfach.
Gibt es etwas?
Auch die Deiche zum Beispiel, auf der anderen Seite ist wiederum, ne? Auch. Ich durfte ja mal die Classics mitfahren, ganz vor etlichen Jahren, ne? So einmal da oben, wusste ich gar nicht, dass es alles gibt, das war sensationell.
Ach, da wusste ich gar nicht, dass das alte Land und so da.
Ja, genau,
alte Land,
genau.
Neuen Felde und so, ja. Also, das ist mega da. Das ist, jetzt ist gerade Apfelblüte da. Jetzt,
gehört alles dazu.
Du engagierst dich auch für einen guten Zweck immer wieder, unter anderem für die SOS Kinderdörfer.
Ja, aber das habe ich ganz am Anfang schon gemacht. Also das ist schon lange her. Ich bin jetzt eher, mache viel oder mache nicht viel, versuche für die Kinder, unser Kinderhospiz, Sternbrücke zum Beispiel. Ja. Ne? Aber generell für die Kinderhospize. Dann haben wir Kicken mit Herz, wo wir auch immer alle dabei sind. Ja. Also es gibt schon Dunkelziffer, hatten wir mal eine Zeit lang auch. Oder ist immer noch auch aktuelles Thema. Also immer, hat schon viel mit Kindern zu tun, logischerweise, was du gerade sagst. Ne? Ja, immer. Bin jetzt auch wieder vor zwei Tagen auf irgendwo im Süden was angesprochen, ob ich da mit ehemaligen Mitspieler Klaus Augenthaler und so sind da unterwegs. Und
ach was, ja.
Ja, ja, ich sage immer, ich mache das ja gerne, aber es ist halt schwierig, alles auf einmal zu machen auch.
Na klar.
Leider
ist hast du die diese Zeit ganzen, begrenzt. Wenn du sagst Augenthaler, hast du da auch seine Handynummer? Also dein Handy ist voller alter Nationalspieler und Bayern-Spielernummern.
Nicht nur Bayern-Spieler, ja. Ja,
aber so.
Aber ich glaube, ich habe inzwischen, als ich das gelernt habe, ich habe mir ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut. Aber nicht nur zu Spielern und so weiter, auch zu den Vereinen und zu anderen. Also da, ich mache, das ist zum Beispiel so fast eine Art Hobby, sage ich. Ich bekomme jede Nummer raus. Das versuche ich auf jeden Fall. Oder einen Kontakt. Ja, jede Nummer, das stimmt natürlich nicht. Das ist ein bisschen zu hochgegriffen. Aber man muss sich immer das höchste Ziel setzen.
Du bist ja auch, hast ja auch, habe ich gehört, ein Herz für Amateurfußball, ist auch in Hamburg. Was ist ein guter Platz hier?
Ich kann ja sagen, mein Freund und Journalist, über den ich auch nach Hamburg gekommen bin, von dem ich am Anfang erzählt habe, Manni Heuen, der hat mich ja mitgenommen zu VfL 93 damals, ne, am Sonntag. Mhm. Oben in diese Bretterbude, da wo drei Journalisten drin saßen. Und sagt er so, setz dich mal dahin. Ja, und? Ja, jetzt machst du mal die Noten. Wie sag ich? Ich kenne die Spieler doch gar nicht. Ja, eben, mach mal.
Ach so,
guck dir das Spiel an, mach die Noten.
Und dann die 11 kriegt eine 5 oder eine 4 plus.
Ja, pass auf, dann hast du ja, okay, 2 waren gut, die kriegen eine 2. Ne, das Spiel war unentschieden, glaube ich. So, 2 waren nicht so gut, die kriegen eine 4 und die anderen kriegen eine 3. So, dann habe ich mal gemerkt, oh, Mist. Ey, das ist gar nicht so einfach. Ne? Du kannst gar nicht alle beobachten und gleich beurteilen. Ah. So, und dann war ich fertig und dann war zu ihm nach Hause und sagte, so, jetzt musst du auch den Spielbericht schreiben. Sag ich, was?
What?
Ja, da habe ich so wie in der Schule auswendig alles aufgeschrieben. Nee, sagt er, das ist viel zu lang und nochmal und oh. Das waren so meine ersten Berührungspunkte. VfL 93.
Ja, spannend. Deswegen. Ich war einmal mit, hat mich Lars Piccolo, unser HSV-Reporter, mitgenommen ins Stadion und da habe ich auch gedacht, er schreibt sich mal irgendwas auf, aber die machen das ja alles aus aller Menge und erzählen ihr so, diese Wahnsinn. Sportreporter sind der Hammer.
Das sind aber auch Tiere im positiven
Sinne. Maschinen.
Ja,
ja, wirklich, echt ganz hart. Was liegt bei dir jetzt an? Jetzt noch im 2026 WM, bist du dabei?
Also, WM mache ich, machen wir die Deutschlandspiele auf der AIDA mache ich. Ich habe
also auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs.
Ja, ja, wir haben es mitorganisiert. Ich habe es mitorganisiert, dass es fahren verschiedene Schiffe, dass da genug Experten drauf sind und Moderatoren. Also ich bin auch jemand, der mittlerweile dann mehr in die Organisation geht. Ich muss nicht mehr alles selbst machen, weißt du. Da gibt es auch viele gute junge Leute, die auch mal langsam das machen müssen. Aber die Experten sind halt immer meine alten Kumpels. Ne? Also da kommt Litti irgendwann mit, Barski geht mit und Richie Golds habe ich gehört, Ansgar Brinkmann. Also es ist völlig totale aber Mischung.
Wenn du das organisierst, du rufst denn mit Barski an und so, Mensch, hast mal Bock auf zwei Wochen AIDA?
Und ja, ist der Zeit. So ja. Und so, das, ne? Kannst du, was weiß ich, das sind die Bedingungen, das sind die Rahmenbedingungen. Hast du erstmal Zeit, ist die Grundvoraussetzung, logisch. Und hast du dann Lust? Manche sagen, oh, ich kann nicht auf dem Schiff, warum auch immer, also weil es sehr schwankt oder so. Also, das mache ich jetzt erstmal während der WM, keine Ahnung. Dann machen wir Beachsoccer-Turnier am 5. September, das haben wir vor 2 Jahren gemacht, so ein Traditionsturnier in Norddeich. Dann spielt der HSV, Schalke, Dortmund, Gladbach und 2 Amateurteams und ja.
Mega. Und dann bist du noch Textil-Tycoon, bist du jetzt auch noch.
Ja, ich komme aus Bielefeld, aus der Ecke, weißt du, auf 52 Germany heißt die Firma. Wir haben jetzt gerade eine eigene WM-Kollektion gemacht, Helmers Helden. Eine limitierte Auflage, kannst du ein Trikot, kostet glaube ich 65 das Trikot und 10% gehen auch an eben Kinderhospize, Charity und so weiter und so fort und ja, das macht alles Spaß, gehörst dazu und
ich habe den Eindruck, du ruhst irgendwie so auch in dir und hast alles richtig gemacht, oder?
Ja, wir müssen aufpassen, alles richtig gemacht, überhaupt nicht. Nein, aber ich habe zumindest das Gefühl, mir macht alles Spaß noch, weißt du? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man Spaß an den Sachen, dass man Spaß hat an den Sachen, die man macht. Einzige ist, meine Familie leidet manchmal natürlich immer noch darunter, weil ich dann einfach zu viel noch unterwegs bin. Das muss ich noch ein bisschen besser in den Griff bekommen. Mhm. Sorry.
Okay. Guter Vorsatz fürs Restjahr 2026. Vielen Dank, Thomas. Thomas Helmer, dieses Gespräch und alle anderen Gespräche zum Nachhören mit Hugo Egon Balder, mit Linda Zervakis, Mary Rose und Mike Krüger zum Beispiel gibt es in der ARD Sounds App. Am besten abonniert ihr den Podcast Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.